ARD.
Also mein erstes Mal kiffen war vor der Schule. So, das war auch wirklich die Creme de la Creme des asozialen Verhaltens. Da erinnere ich mich an so ganz tolle Momente, Schlägereien, nackte Leute, Leute, die sich betrogen haben und so Gossip, der so im Dorf halt passiert. Schrecklich, aber auch irgendwie nicht.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OKF, Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Und wir quatschen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten. Hier bei OKF hört ihr Storys zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Oder so wie heute zwischen Käse-Sandwiches für 40 Cent und Influencer-Leben.
Hi Lukas, schön, dass du da bist.
Ja, hallöchen, es freut mich.
Lukas, ich darf dich einmal kurz vorstellen.
Bitte.
Du heißt Lukas Leonhardt, besser bekannt aber als It's Lukas White. Du bist Content Creator, Influencer und Schauspieler. Und du bist aufgewachsen in Nachterstedt.
Ja.
Wichtig, nicht Nachterstedt.
Nee, im wunderschönen Nachterstedt. Wichtig.
Ein kleines Dorf mit 2000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Auf deinem TikTok-Account schauen dir über 500.000 Menschen zu. Also 250 Mal Nachterstedt. Schön, dass du da bist.
Ja.
Genau, ich würde gleich direkt anschließen und Nachterstedt noch kurz vorstellen. Nachterstedt hatte tatsächlich im November 2024 königlichen Besuch, denn es gab eine Katzenausstellung des International Royal Cat Clubs. Dort wurde die schönste Katze Deutschlands gekürt und die hat tatsächlich den glorreichen Namen Champion Garza de Cheyenne Aloire de Bayramar.
Danke für die Info, Jakob.
Herzlichen Glückwunsch an diese Katze auf jeden Fall. Und Nachterstedt war tatsächlich früher ein ziemlich großes Kohleabbaugebiet. Und es gibt dort diesen Concordia-See, der neu entstanden ist, mit einer Flutung sozusagen. Und es gab da tatsächlich auch ziemlich krasse Erdrutsche, bei denen etliche Häuser komplett weggebrochen sind. Deswegen ist der See mittlerweile teilweise gesperrt. Und ich glaube, wir kommen darauf bestimmt später nochmal näher zu sprechen.
Hast du schon mal eine OKF gemacht?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Und ich wusste auch am Anfang gar nicht, was das bedeutet, bis mir das jemand erklärt hat. Das ist meine erste.
Und du weißt mittlerweile, was es ist?
Also es ist doch so diese, man fährt so durch Dörfer und das macht man so, weil man ja sonst nichts zu tun hat.
Genau, und man,
quasi.
Also ich habe das früher voll viel immer gemacht mit meinen Homies in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir halt keinen Ort hatten, an dem wir chillen konnten. Und dann sind wir einfach ins Auto und haben halt irgendwie Getränke mitgenommen, Musik gehört und sind einfach durch die Dörfer gefahren und haben die Dörfer kontrolliert.
So. Ja, wir konnten das nicht wirklich machen. Also ich war halt, ich habe noch da gewohnt, hat halt niemand von uns einen Führerschein gehabt. Also dementsprechend war mein einziges Fortbewegungsmittel zu Fuß, weil so Bus und so war auch nicht oder ab und zu mal eine Regio. Ja, die Ortskontrollfahrten gab es nicht.
Das heißt, wenn du dich jetzt heute für das Wunschfahrzeug deiner Wahl entscheiden könntest, was wäre das?
Das ist ein, das habe ich gesagt schon, das ist nämlich ein Auto in erster Linie und zwar ein Trabant, glaube ich.
Und was für eine?
So eine kleine Ente vielleicht oder so eine kleine grüne, blaue, irgendwie sowas Hübsches,
und
bisschen abgerostet.
Warum eine Ente?
Weiß ich nicht, die standen bei uns überall rum und irgendwie hat mein Vater mir damals, oder wenn wir dran vorbeigekommen sind, hat er gesagt, ohne Ente. Und das hat mich hängen geblieben.
Eine Ente ist ja auch schon kein Trabant, oder? Also
nee,
ich bin
im
Zwickau aufgewachsen, so, da lege ich auf jeden Fall Wert auf die richtige Unterscheidung.
Ich habe wirklich keinerlei Autokenntnisse, ich hätte jetzt einfach genickt, aber Jakob, danke für dein Wissen.
Safe. Ja, und du hast tatsächlich auch deinen Führerschein in der Fischer Academy gemacht.
Probiert zu machen.
Ah ja.
Muss man dazu sagen, leider.
Wir hatten nämlich tatsächlich auch schon eine Folge mit Stachel in der ersten Staffel, weil sie dort auch ihren Führerschein gemacht hat.
Aber die hat bestanden.
Sie hat bestanden,
genau. Und für alle, die Fischer Academy nicht kennen, das ist so eine Influencer-Fahrschule in Gera, würde ich sagen, wo so halt so Influencer hinkommen und dann in so einem richtigen, mittlerweile so Dorf, so ein Führerschein-Dorf ihren Führerschein machen in so Crashkursen.
Und es ist schon cool. Also es ist so ein bisschen wie so eine Woche Internat, muss man. Also so, du bist dann da wirklich auch mit den ganzen Leuten in deiner Gruppe, was ja nicht nur Influencer sind. Also sind ja schon, du kannst das einfach buchen.
Ja, also
aber
sehr reiche Leute.
Sehr reiche Leute buchen das dann. Und Influencer werden da halt hingeladen. Und ich habe halt zweimal da ein paar Tage verbracht und zweimal habe ich meinen Führerschein noch nicht bestanden, bis ich dann nach Aschersleben gekommen bin, zurück nach Hause und da hat es geklappt. Da brauchte ich ein bisschen Heimatglück.
Hast du gerade ein Auto?
Ja, ich fahre jetzt so einen kleinen Ford Fiesta, so einen kleinen goldenen.
Sweet.
Der ist total niedlich.
Dann lass uns doch mal in die Ente steigen und vielleicht zum ersten Stop fahren.
Rein,
was wäre der Nachterstedt Place to be bei einer OKF?
Also ich habe mich die meiste Zeit ehrlich gesagt im Jugendclub aufgehalten. Das war so ein kleiner, naja, Jugendclub ist jetzt, es klingt jetzt erstmal größer als es ist. Es war so ein kleiner Schuppen mit so Keller.
Hallo?
Und das war unser Spot, wo wir so die meiste Zeit verbracht haben. So ein bisschen eigentlich der Ort für die Leute, die nicht so Anklang gefunden haben, die nicht so viele Freunde hatten und eher so für die Weirdos. Aber es gab eine kleine Couch, es gab eine PlayStation 2, wir hatten eine Wii, wir hatten einen Fernseher. Fantastische Verpflegung vor Ort, also was will ich mehr?
Und waren da auch viele Freunde von dir immer und haben da abgehangen? Oder hast du da deine Freunde auch gefunden?
Ja, das waren dann da meine Freunde. Also ich bin auf Nachterstedt, wie gesagt. Wie viele Einwohner haben wir? 2000?
2000, ja.
Ja, und von den 2000 sind halt wahrscheinlich 90% Ü80. Das heißt, jetzt so viele Freunde in seinem Alter zu finden, war gar nicht so einfach. Und die ich dann hatte, die waren dann halt ja, in diesem Etablissement, nenne ich es mal.
Du hast gerade selbst von dir gesagt, dass du sowas wie ein Weirdo warst. Wie passt das dann zusammen mit 500.000 Followern?
Ich glaube, man muss ein bisschen weird sein. Also so, ich glaube, ich habe mich auch damals so ein bisschen dann dadurch, dass ich halt nicht viele Freunde hatte, in diese Social-Media-Welt verrannt und war so, okay, irgendwie auch nice hier und dann bleibe ich halt hier. Und ich glaube, so hat das Ganze überhaupt erst angefangen. Sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht auf den Trichter gekommen, mein Leben zu posten.
Ich glaube, Weirdo ist ja auch eigentlich ein Begriff, der auf total viele coole Leute zutrifft. So, I don't know.
Ja.
Ja, ich glaube, alles, was so damals weird war, ist als erwachsener Mensch irgendwie schon ein bisschen cool. Hoffe ich. Zur Stille.
Lass uns so weit zum Jugendclub zurückkommen.
Ja.
Was konnte man bei euch im Jugendclub alles so machen?
Ja, zahlreiche Dinge, wie gesagt, PlayStation 2 spielen. Wir haben ab und zu Bilder gemalt. Und es gab Ausflüge, richtig cool. Wir sind so Kartfahren gegangen, Paintball spielen gegangen. Das war so ein bisschen, das war echt schon ziemlich cool, muss man
sagen. Kannst du mal einen so einen Ausflug oder so eine besondere Story, die du vielleicht damit verbindest, näher beschreiben?
Also jetzt kein Ausflug, also die waren alle super cool, aber wir hatten einmal so eine Übernachtungsnacht da, wo wir dann beschlossen haben, alle durchzumachen. Und das ist ja mit 9 oder so schon cool, wenn man dann da so durchmacht. Dann haben wir da so einen Marvel-Filmmarathon gemacht. Mhm. Also ich glaube, ich habe es 3 Stunden ausgehalten, wirklich wach zu bleiben. Ich glaube, so spätestens 1 Uhr war ich dann auch weg. Für den Rest war es, glaube ich, aber ganz witzig, also so wirklich durchzumachen. Ich glaube, das ist hängen geblieben bei mir. Das hat mich nachhaltig in meiner Persönlichkeit geformt.
Und ihr habt ja auch manchmal andere Jugendclubs besucht. Was hatten die, was eurer nicht hatte?
Ja, wir mussten natürlich
was waren so die Unterschiede?
Naja, wir mussten natürlich vergleichen, welche cooler sind. Wir waren zum Beispiel im Nachbardorf Frohse und die hatten tatsächlich Fischstäbchen mit Remoulade. Das hatten wir nicht bei uns. Ja. Ich weiß nicht, woran es gehapert hat, weil es gab einen Herd. Ob man von dem essen möchte, sei dahingestellt. Aber es gab ihn theoretisch und es war jetzt kein Akt, Fischstäbchen zu kaufen. Der Wunsch wurde geäußert, wurde uns aber leider nicht erfüllt. Und ansonsten so, ich muss schon sagen, unserer war schon einer der coolsten. Also wir hatten auch so einen Billardtisch, der stand so halb schräg, dass die Kugeln so von alleine so nachrollen. Es hatte schon seinen eigenen Charme. So, das konnten die anderen nicht.
Wir hatten die Gebrüder Brett hier, die auch aus Sachsen-Anhalt sind. Und Philipp hat erzählt, dass er in Zürbig in Sachsen-Anhalt auch immer dann so aufgelegt hat in Jugendclubs. Kannst du dich an so Jugendclub-Partys erinnern und ein bisschen erzählen?
Ich glaube, dafür waren wir echt zu uncool. Also bei uns gab es keine Partys. Also Gebrüder Brett kenne ich. Das war bei uns eine Zeit lang, da war ich in der 5., 6. Klasse. Da war das ein Ding, dass der Osten feiert besser irgendwie gerade richtig gehypt wurde und dass das dann den ganzen älteren Leute gehörte. Also die älteren Leute, die waren auch nur 8. Klasse. Aber dann war schon so, das habe ich mitgenommen, aber jetzt nicht in Jugendclub-Partys. Leider.
Welche Freizeitaktivitäten gab es bei euch sonst noch? Was hat man sonst noch so gemacht bei euch, wenn man nicht im Jugendclub abgehangen hat?
Ja, also ich habe meine Zeit dann mit TikToks machen verbracht und ansonsten, wir waren ab und zu mal in so einem Wald, also der ist auch
aber
da direkt über dem See.
Aber ab welchem Alter hast du mit TikTok angefangen?
Boah, mit so 11, 12, krass. Also in der 5., 6. Klasse ungefähr. Und das war, da war es ja damals noch Musical.ly, ne? Ich möchte jetzt hier mal Musical.ly nicht vergessen, dass wir das vielleicht einfach noch ehren. Kuss an Musical.ly, das war meine Plattform. Was habe ich dann noch gemacht? Boah. Wir sind so gestreunert einfach. Also man hat einfach sich beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
OKG, der Ortskontrollgang.
Genau.
Und sich dann gerade auf so Musical.ly so ein bisschen kreativ auszuleben, kam wahrscheinlich auch einfach aus so einer gewissen Dorflangeweile heraus.
Wahrscheinlich, oder? Ja. Also ich glaube, wäre ich in Berlin aufgewachsen, dann hätte ich es gar nicht erst gemacht. Weil da hätte man Möglichkeiten gefunden, sich zu beschäftigen. Aber irgendwie nach dem 13. Gang durchs Dorf, irgendwann kennt man dann halt auch jede Ecke. Wir haben viele Verstecke gebaut, das haben wir getan in so Büschen. Da gibt es auch, also ich kann euch in diesem Dorf wirklich alle Spots, es gibt krasse Spots in Büschen. Ich hoffe, die existieren alle noch und die Kinder chillen da heute noch. So teilweise dangerous, so über Glas, nicht Glas, über so Bahnschienen und so, dies, das, aber geile Spots, gut.
Und was hat dieser Erdrutsch mit deiner Kindheit zum Beispiel zu tun? Also gibt es da auch so krasse Spots, die man damit direkt so in Verbindung bringt?
Ja, wir hatten ja so einen Spot direkt am Concordiasee. Da stand so eine Lokomotive, so eine alte.
Wie alt warst du, als der Erdrutsch kam?
Boah, das war 2009, das heißt, ich war 6.
Okay.
Also das war schon doof, weil wir sind damals halt immer zu diesem Concordiasee gefahren, haben da einfach gechillt. Und auch mit dem Kindergarten hatten wir so Veranstaltungen auf diesem Vorplatz vom Concordiasee. Und der war dann halt einfach von heute auf morgen mal weg mit irgendwie ein paar Häuschen. ja, gar nicht so witzig. Aber man konnte dann halt einfach nicht mehr hin und dann hieß es irgendwie ab 2013, glaube ich, jedes Jahr, ey, wir machen den übrigens wieder auf jetzt jedes Jahr und ihr könnt wieder herkommen. Krass. Nee, das war dann tatsächlich nicht so.
Irgendwie, das mit dem See kommt mir irgendwie noch so komisch vor. Also war das dann irgendwie, ihr durftet dann ja nicht rein?
Gar nicht erst hin. Also es war ja komplett,
also es war komplett abgesperrt.
Genau, ist glaube ich immer noch.
Echt?
Also es ist so, dann führt so eine Straße vorbei, rechts war der Kindergarten und quasi geradeaus geht es weiter zum See und die ist bis heute, glaube ich, abgesperrt.
War das dann auch so ein Medienort und hat einen das angekotzt, dass so der Ort nur noch damit verbunden wurde? So?
Ja, also es war auch so, dass das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas mitbekommen habe, dass so Nachrichtensprecher und sowas, warum da kommt ihr nach Nachterstedt? Das war auch so mitten in der Nacht. Und man ist nur so aufgewacht und hat gemerkt, okay, alle radeln irgendwie so die ganzen Dorftratschen, die man so kennt, die immer so den ersten Gossip mitbekommen wollen, die radeln gerade los. Irgendwas muss geschehen sein. Und dann, ja, das waren Nachrichtenteams und Leute wurden interviewt, die man kennt. RTL war da und das war schon ein bisschen cool. Da war ich auch ein bisschen, vielleicht aus den falschen Gründen, aber stolz auf Nachterstedt.
Hast du auch ein Interview gegeben?
Nee, leider nicht. Ich war vielleicht mit 6 noch ein bisschen zu, zu jung.
Und wenn man sehr viel Zeit in einem Jugendclub verbringt, dann muss man natürlich auch was snacken. Was snackt man da so?
Ja, Fischstäbchen ja leider nicht, aber wir hatten ganz fantastische Käsesandwiches. Und ihr versteht nicht, also da muss man da gewesen sein. Das wieder zu kreieren, der gute Hela-Gewürz-Ketchup in Kombination mit einem guten Jahr-Toast und das in einem ein Sandwich-Toaster, der quasi schon seit Jahren benutzt und nicht einmal gereinigt wird. Das ist ja auch ein Stück Aroma, was man so nicht wieder... Oh, also ist
man reinigt diese Dinger nicht.
Nein, nein, nein. Nee. Und ich check's auch gut, weil ich war auch immer in einem Jugendclub und da haben wir auch immer diese Sandwiches gegessen und deshalb dachten wir,
wir machen jetzt hier,
wir machen jetzt hier einfach mal ein paar Sandwiches.
Oh mein Gott, ich finde es gerade so fantastisch. Check mal, was hier gerade reingerollt kam.
Erklär mal, was du siehst, während ich mal versuche hier aufzubauen.
Das ist tatsächlich Ja-Toast, American Sandwich, der gute Hela-Gewürzkette. Also wir hatten auf jeden Fall einen Toaster.
Ich wusste nicht, dass die Packung auf ist.
Ja, aber auch das muss vielleicht, also vielleicht gehört das auch ein Stück weit dazu. Naja, auf jeden Fall haben wir hier Toast und Ketchup und... Oh, der gute Jahrkäse. Oh. Ganz fantastisch. Ich werde gerade richtig voller Vorfreude. Ich zitter schon.
Oh.
Ja, die Röstaromen kriegst du da jetzt wahrscheinlich nicht. Also,
Er ist benutzt.
Ist der benutzt?
Ja.
Oh mein Gott, das ist perfekt. Boah, also eigentlich muss man erst die Soße, aber wirklich hauchdünn, weil es ist ja auch irgendwo eine teure, gute Kost, nicht? Die wurde da gut gespart. Also, mit der Hela-Gewürz-Ketchup-Flasche kam die dann auch gute 1,5 Jahre durch, glaube ich. Also hauchdünn und darauf dieses Scheibchen Käse. Boah, ist das perfekt.
Musstet ihr die eigentlich bezahlen bei euch im Jugendhaus?
Mhm, also die haben eine Zeit lang 30 Cent gekostet, nur mit Käse. Aber da gab es dann auch nur eine halbe Scheibe Käse. Also das, was
eine
jetzt
halbe
hier,
Scheibe Käse, ja, ja. Sandwich und kein Ketchup für 30 Cent.
Richtig.
Aber auch ein guter Deal, muss
ist,
man sagen.
Ist ein fairer Deal. Ja. Ist wirklich ein Schnappi. Und dann mit Salami gab es die für 40 Cent. Das war dann auch die gute, diese Runde, diese 10, Kreisrunde.
10 Cent ist eine Salami wert.
Ja. Und das kommt, glaube ich, hin, weil damals haben noch diese Salami-Packungen was gekostet, 70 Cent.
Stimmt.
Diese ganz Krass, runden, ey. Die eigentlich wahrscheinlich nur so aus Resten bestehen, aus so,
ja, ja.
Ich will gar nicht wissen, weil da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber ganz fantastisch, also es hat gemundet, wirklich, als wäre das Michelor. Oh.
Aber es ist echt krass, ich habe wirklich diese Sandwiches, sind bei mir auch so eine krasse Erinnerung, einfach nur mit dem Jugendclub. Ich habe das zu Hause nie
das
gemacht
macht man,
oder so,
meine Eltern haben das
aber
auch
im
nie
Jugendclub gab es auch immer. Da ich richtig...
Oh, meine
die
große
Küche noch vor mir mit diesen...
Meine große Schwester hatte dann irgendwann so einen Sandwich-Maker und ich bin immer nach der Schule zu ihr gegangen. Und das war auf jeden Fall das große Highlight des Tages dann.
Aber es ist eigentlich komisch, dass man das jetzt nicht mehr so...
Ich habe einen Sandwich-Toaster zu Hause und wir machen das oft.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht bist du, die das nicht mehr macht.
Aber es ist ja auch... Also ich will jetzt nicht haten, aber daran ist ja auch wirklich gar nichts gesund, ne? Also,
nein, so. Ah, ich mache da saure Gurken drauf.
Aber auch geil.
Ja, ja.
Das ist ein guter Take.
Für die
Take.
Vitamine. Das geil, ja. Aber das finde ich schon wieder scheiße, weil dann werden die ja mit warm.
Aber kennt ihr diesen TikTok-Trend, dass man Gurken so in Käse einwickelt und die dann brät?
Nee, aber das klingt echt geil.
Das ist richtig geil.
Ja?
Das ist richtig geil. Ich habe das einmal gemacht, weil ich ja halt schon so ein TikTok-Opfer einfach bin und ich mache das dann auch einfach, weil warum nicht? Perfekt.
Ich würde sagen, das reicht.
Oh,
ja.
Das ist so voll. Guck mal, da ist doch ein bisschen Bräune. Guck mal.
Eben.
Oh.
Jetzt kommt der Taste-Test.
Beschreibe, was du fühlst und schmeckst.
Pure Nostalgie in Form von 2 getoasteten Scheiben. Es ist fantastisch und es riecht auch einfach schon wieder so asozial gut.
Was ist denn jetzt dein Tipp? Sollte man es nochmal tunken in Hela oder braucht es nicht?
Sollte man wahrscheinlich schon, aber... ich finde, es ist nur authentischer Nachterstädter Jugendclub-Toast, wenn man es einfach lässt.
Okay. Okay.
Und sich zufrieden gibt quasi mit dem, was man bekommt.
Ja.
Und man verbrennt mir wie Guffe.
Also ich finde es sehr lecker und das erinnert mich auch an meinen Jugendclub.
Mhm. Oh, schön. Nee, toller Ort. Wenn ihr aus Nachterstedt seid, dann schaut doch mal
gibt's
vorbei.
Gibt's ihn noch?
Ich hoffe. Ich habe nie drüber nachgedacht. Aber den Tag hat tatsächlich die eine Betreuerin, nennt man die doch, glaube ich, die hat meine Story geliked. Wow. Und da war ich doch schockiert, habe ich gesehen, dass sie mir noch folgt. Da bin ich aber glücklich drüber. Die konnte ganz fantastisch malen.
Ach süß. Mhm. Und wann warst du da zuletzt?
Ich glaube mit 14. Und dann irgendwann bin ich auch ein bisschen, dann bin ich doch zu cool geworden. Ein bisschen, ne?
Wack.
Um in so einen Jugendclub zu gehen, dann ist man so ein erwachsener Teenie, der so denkt, also ich brauche jetzt keinen Jugendclub. Ich war nach Berlin.
Das war komisch, ich erinnere mich auch nicht mehr daran, wann ich das letzte Mal im Jugendclub war.
Traurig
eigentlich. Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr hingegangen. Das ist ja auch nicht so eine Abschiedsparty oder so, sondern gehst einfach nicht mehr.
Das juckt wahrscheinlich auch niemanden vor Ort so wirklich. Und das trifft mich am meisten so.
Ja. Okay, dann fahren wir jetzt mit gebrochenem Herzen zu Station 2.
Let's go.
Was ist Station 2?
Der wunderschöne C&A in Halberstadt. Da habe ich damals, einiges wurde da gekauft, weil Nachterstedt, 2000 Einwohner, wir hatten natürlich nichts. Die nächstgrößere Stadt hatte, was hatten wir, Taco und
oh,
ein Ernstings Family.
Oh, Taco, ey, da habe ich auch so viele Sachen gekauft früher immer. Wahnsinn.
Ja, das hat mir nicht gereicht. Darum musste ich tatsächlich nach Halberstadt, das ist eine 40 Minuten Autofahrt entfernt gewesen von uns.
Krass.
Und da gab es dann unter anderem meinen Anzug für die Jugendweihe. Und immer wenn ich irgendwie Klamotten brauchte, dann hat meine Mom das Auto gesattelt und dann ging es los nach Halberstadt.
War das in einem Einkaufszentrum oder war das nur dieser Laden und ihr habt dann in diesem Laden gechillt? Oder?
Es ist nur dieser Laden. Also es gibt da so eine Innenstadt, da gibt es einen Rossmann, es gibt den C&A. Es gab da im Sommer einen Typ mit einem Grill am Bahnhof mit einer Wurststandbude, Dingsbums, den gab es ab und zu mal, aber ansonsten ist da glaube ich auch nicht viel. Aber so der C&A war dann der Laden, wo man sagt, ey, jetzt mal was richtig Schickes sich gönnen, ne? Wenn Ernstings Family nicht mehr ausreicht, wenn Kick irgendwie nicht mehr das liefert, was man braucht, gerade an Anspruch, dann ging man da zu C&A. Ich weiß nicht, ich würde heute nie wieder in C&A gehen, weil war ich das letzte Mal in C&A.
Auch minderjährig, würde ich sagen, ja, und noch finanziell abhängig von Mama.
Ja.
Also ich glaube danach.
Ich glaube, das war gefühlt noch so ein Laden, wo die Mama die Klamotten ausgesucht hat.
Ja. Und dann lässt man das auch bleiben tatsächlich eigentlich als Erwachsener. Ja. Aber die hatten einen ganz fashion Anzug, muss ich sagen. Wirklich für einen Appel und ein Ei habe ich den damals bekommen. Also nicht ich, sondern meine Mom.
Mhm. Wie sah der aus?
Das war so ein schwarzer, slimmer Anzug. Ich war auch ein sehr geschmeidiger, dünner Junge damals. Und da habe ich mich, also so ein richtig dünner, enger, schwarzer Anzug. Und der sah gar nicht so unschick aus, finde ich. Dafür, dass der, ich glaube, lassen 50 Euro gekostet haben. Und dafür sah der ja ganz schön schnieker aus.
Wer hat bezahlt?
Ja, meine Mom. Na, meine Mom.
Ja, gut.
Wir sind bei der Jugendweihe 14.
Ja.
Da hatte ich ja keinen Pfennig.
Kannst du mal so erzählen, wie so eine Jugendweihe abgelaufen ist? Weil ich glaube, es ist ja voll das Ostding so, aber wir haben beide Konfirmation gemacht.
Oh. Also ich kann mich auf jeden Fall an einiges nicht mehr erinnern. Das liegt aber ganz einfach daran, dass also so eine Jugendweihe im Osten ja gut betrunken stattfindet.
Richtig.
Und da fängt man ja mit 14 schon auch dann in der Schule anzusaufen, weil wie man das so macht, als anständiger Ostenbürger. Und das war asozial einfach. Also wir haben uns einfach da in der Schule noch so den offiziellen Teil gemacht und dann ging es in so einen Saal. Auch wirklich kein schöner Saal. Also Nachterstedt hat wirklich einen unglaublich hässlichen Saal und das muss ich jedes Mal wieder sagen. Unglaublich hässlicher Saal, kann ich nicht leiden. Und da haben wir uns dann ordentlich einen hinter die Birne gekippt, bis meine Mutter mich irgendwann, unglaublich peinlich übrigens, nach Hause gebracht hat, weil wir haben so direkt gegenüber gewohnt von diesem Saal. Und sie war so, du kannst jetzt nicht mehr draußen, du musst jetzt mal nach Hause. Und ich war vielleicht gut angetrunken, aber noch nicht brutal angetrunken, dass man sich jetzt hätte Sorgen machen müssen. Mhm. Und dann vor allen Freunden dann nach Hause gebracht zu werden. Also sorry, sich da am nächsten Tag wieder unter Menschen zu stellen, ist auch einfach nur peinlich. Das war mein Tag.
Und nochmal, wo fand die Party dann am Abend statt? Was ging da so?
Ja, wir sind am Abend in so einen Extra-Raum gegangen. Also so ein Saal war dieser offizielle Teil. Mhm. Und da nimmst du mit, ne? Aber wir haben immer so eine Location gemietet für wirklich alles. Einschulungen, Jugendweihe, Geburtstage, Hochzeiten, lass das alles sein.
Also
und da
du hast deine alleine gefeiert. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie...
Ja, genau, mit unserer Family. Und eigentlich war es aber eher eine Veranstaltung von den Freunden meiner Mutter, die dann da irgendwann gesagt haben, yo, jetzt sind die Kinder raus und jetzt können wir hier unsere Party machen. Und wir haben uns dann so zusammengesammelt irgendwie, alle so aus den Dörfern und haben dann so unser eigenes Ding gemacht. Also eigentlich, ich glaube, das war, meine Mutter wollte Party machen, mein Stiefvater wollte Party machen und dann haben die gesagt, komm,
nimm mal die Jungen
und let's go. Haben sich da wieder ihre Butze gemietet. Das war so eine, auch wie so eine kleine, wie nennt man das? Kannst du als nichts, es sieht aus wie ein Keller, aber es ist nicht im Keller.
Also es ist,
es ist quasi wie so eine Partykeller im...
Wie viele Leute waren dann da? So grob?
Boah, 40, 50, ach, vielleicht okay, sowas. Okay. Also wirklich nur so Opa, Oma, Verwandte. So viele Verwandte habe ich nicht, ich lüge schon wieder. Aber so Freunde von meinen Eltern einfach.
Und habt ihr auch, weil, also ich habe ja Konfi gemacht und wir haben dann natürlich immer Jugendweihe-Hopping gemacht und sind immer so von einer Party zur anderen und haben uns einfach überall betrunken, weil es ja einfach so am gleichen Abend ist bei allen dann. Habt ihr das auch gemacht? Also bist du dann noch, warst du die ganze Zeit bei deiner Jugendweihe? Weil ich erinnere mich, nein, zum Beispiel, bei meiner Konfi war ich auch nicht bei meiner Party.
Nee, wir sind, am Anfang war ich da und dann sind wir auch, also eher durch unser Dorf gestreunert wieder. Dann war es wieder so, gehst du mal zum Brunnenplatz und trinkst dir da mal einen rein. Und dann guckst du mal, ja, schreibst mal ein paar Freunden, wie es aussieht, ob die noch Bock haben auf ihre Familie oder ob die auch mal langsam dazukommen wollen. Und dann guckt man ab und zu mal so jede Stunde vorbei bei seinen Eltern, was geht, ne? Braucht ihr mich, seht ihr mich, ich bin da.
Ja.
Greift sich da irgendwie ein bisschen was ab. Da weiß ich noch, da hat meine Mutter mir ganz stolz so Mixgetränke in die Hand gegeben. So Mixery Grapefruit, keine Ahnung. Also wirklich das richtig harte Zeug. Und damit habe ich mich dann aber auch ordentlich bis zum Kotzen betrunken. Das habe ich dann doch geschafft noch irgendwie.
Ja, irgendwie ist so, also ich würde es nicht verherrlichen, aber so Konfi-Jugendweihe ist, glaube ich, so der gottloseste Moment bei vielen Leuten im Alter zwischen 12 und 18.
Ja, und das vollkommen zu Recht.
Actually war unsere Konfi richtig wack, weil unsere Kirche halt einfach ausstirbt und wir hatten so zu zweit Konfi. Und dann gab es irgendwie eine kleine Party mit der Familie, aber es war echt richtig scheiße. So.
Echt? Wir hatten zu siebt mit allen, also mit den ganzen Dörfern zusammen aus der ganzen Region, um einen Konfi-Jahrgang hinzubekommen, weil wir halt auch so wenige haben, aber damit es noch eine richtige Konfi ist. Und das war aber geil, weil bei uns im Ort war ich halt die Einzige. Mhm. Und dann waren natürlich alle jungen Leute, sag ich mal, waren bei mir. Das war ganz cool.
Das ist so cool.
Gibt es noch so einen Song, den du mit dieser Party vielleicht so in Verbindung bringen könntest?
Ich kann euch leider wirklich nichts mehr sagen. Also es laufen auf jeder Party, also egal wie zu welchen Songs ihr mich jetzt fragen, es lief auf jeder Party, laufen immer dieselben Songs. Es ist Alt wie ein Baum von die Pudis. Es sind so diese ganz typischen Schunkellieder, die du so auf so Heimatfesten, hattet ihr Heimatfeste?
Klar.
Na klar, perfekt. Nee. Wie nee?
Also ich war halt ein Zwickau. Ich glaube, es war irgendwie ein bisschen zu groß so. Vielleicht gab es sowas auch, aber ich habe davon nichts mitbekommen.
Das tut mir richtig leid.
Ich finde das voll okay tatsächlich.
Nee, das ist schon geil. Das ist eine meiner Core-Erinnerungen, wie man jetzt sagen würde. So Heimatfeste, Dorffeste, Lichterfest in Grabo und so, das war alles.
So fantastisch. Wir hatten einmal eine Achterbahn.
Krass.
Der kannst du nicht Achterbahn nennen, das war ein Karussell, aber ein großes Karussell. Sau cool. Wo wäre ich abgestorben? Songs oder so, ne?
Genau.
Wollen wir mal reinhören kurz.
Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, weit.
Brett.
Das ist der Wahnsinn. Ich war gerade direkt wieder 11 in den Armen meiner betrunkenen Eltern auf einer Parkbank. Geil. Richtig geil.
Aber was verbinden so du und auch deine Eltern mit diesem Song oder mit den Pudis allgemein?
Ich glaube, das ist eher ein Ding von mir, weil das lief dann immer so abends, also wenn so wirklich die meisten Gäste schon vom Heimatfest betrunken irgendwie nach Hause gefunden haben und dann spielen die aber nochmal die krassesten Banger. Dann holen die nochmal alles raus, was Deutschland irgendwie jemals geschaffen hat an kulturellem Wahnsinn.
Ostdeutschland,
verzeih. Dann schließen wir den Westen aus. Also da holen die wirklich nochmal alles raus, was man irgendwie geil spielen kann und wo man so richtig schön im Vollsuff zu schaukeln kann.
Geil.
Oder da erinnere ich mich an so ganz tolle Momente, Schlägereien, nackte Leute, Leute, die sich betrogen haben und so Gossip, der so im Dorf halt passiert. Und wo meine Eltern dann auch immer schon so, da weißt schon die.
Und im Hintergrund, Alter.
Es ist fantastisch, ganz fantastisch.
Ist das auch was man so rückblickend vielleicht auch manchmal so ein bisschen romantisiert?
Wahrscheinlich ja, eigentlich ist es, also ich würde niemals wieder hingehen, also so um Gottes Willen, ich spinne ja nicht, also ich würde da jetzt nicht mehr hingehen, glaube ich.
Zu Heimatfesten?
Ja, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr so in mein Dorf gehen, wie ich damals in mein Dorf gegangen bin.
Ja, das ist safe.
Weil, also das ist nicht mehr derselbe Vibe irgendwie, das funktioniert nicht mehr, aber so, das war schon geil, ich glaube, ich romantisiere da gar nichts, das war schon echt geil.
Okay, geil.
Das ist auch so Losbuden und so.
Ist das auch so, keine Ahnung, so Heimatfeste und Pudis, Mucke und so, sind auch das so Dinge, mit denen du irgendwie gecheckt hast, dass so ostdeutsch zu sein, in Anführungszeichen, was ist für dich? Oder was, mit dem du was anfangen kannst? So?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es irgendwo anders ist. Also ich dachte, das ist einfach so, das ist so der Standard. Und alle Dörfer auf dieser Welt, die machen halt einmal im Jahr die Pudis an. Also anders konnte ich mir das irgendwie alles gar nicht vorstellen. Und ich glaube, darum habe ich das nicht so wertschätzen gewusst, wie ich es jetzt weiß. Also Charlottenburg wird jetzt hier nicht die Pudis spielen irgendwann nach 22 Uhr.
Ja, schwach.
denke ich zumindest.
Aber es war bei mir auch so. Ich habe auch erst gerafft, dass sozusagen an der Region was besonders ist, als ich das erste Mal andere Leute, sag ich mal, kennengelernt habe. Mhm. Ich dachte ja auch immer, dass das alles normal ist und dass halt alle so sind und so. Und das ist dann irgendwie, ist komisch, aber man kriegt dadurch, finde ich, auch nochmal so ein anderes Verhältnis zu seiner Heimat, wenn man so merkt, so, nee, das, was ich schon geil finde, das sind auch wir. Also das ist nicht irgendwie, das ist nicht, so sind nicht alle. Ja.
Das sind ganz eigene Charakterzüge auch.
Ja, ja.
Sehr teilweise gewöhnungsbedürftig, aber definitiv auch sehr, sehr liebenswert.
Voll. Dann lass uns vielleicht weiterfahren, oder? Was könnte eine nächste Station sein?
Ja, so, dann bleiben wir doch direkt mal in Nachterstedt und gucken uns mal meine Schule an. Beziehungsweise einen ganz besonderen Ort in meiner Schule. Einer meiner Lieblingsorte in jeder Pause, die Raucherecke. Ganz fantastisch, da bin ich Mann geworden. Ne?
Mann geworden?
Wie sieht die Raucherecke aus? Wer hat da so abgehangen?
Natürlich nur die richtig, richtig coolen. Nee, es war also so, eigentlich war das so unsere Klasse, unsere Stufe nur, die entschieden hat irgendwann, okay, wir übernehmen das jetzt von den 10. Klassen. Das war so in der 9. Klasse, wo wir angefangen haben, so langsam zu sagen, okay, man könnte jetzt eigentlich mal so eine Zigarette rauchen.
Ja, das war bei uns auch.
So ungefähr dann war es dann so, die 10. Klassen sind raus und wir sind jetzt irgendwie die 9. Klassen und so irgendwie die Ältesten hier in dieser
dann
Schule.
Haben wir jetzt zu rauchen.
Ja, aber irgendwie sind wir jetzt schon auch so, uns gehört halt dieser Schulhof. Ja. Und dann haben wir da die Ecke uns so gecatcht und das war einfach nur so eine von Lehrern tolerierte Assi-Ecke, wo die einfach aufgegeben haben irgendwann, weil sie gemerkt haben, also entweder wir gehen halt vom Schulhof runter und das ist auch irgendwie doof, oder die lassen uns jetzt einfach in dieser Ecke rauchen. Und das hat sich immer so ein bisschen gewandelt über die Monate. So ein paar Lehrer haben es ernster genommen, ein paar irgendwie nicht. Und es war so ein ganz gemütlicher, kleiner Spot. Irgendwie.
Jakob, hattet ihr auch eine Raucherecke?
Ja, wir hatten den Trabi. Da stand mal ein Trabi-Denkmal. Und dieses Trabi.
Vor eurer Schule?
Ja, oder vor unserer Schule stand so ein Trabi-Denkmal und alle haben am Trabi gechillt. Irgendwann wurde das Trabi-Denkmal aber dort weggemacht und dann war da nichts mehr. Dieser Platz hieß aber immer weiter Trabi. Und dann kam so ein Abi-Jahrgang und hat so ein Bobby-Car Trabi irgendwie mit Abi 2018 als neues Denkmal an diesen Ort gestellt.
Ist das geil.
Dann stand da ein Jahr lang dieser Abi-Trabi, dann wurde der auch weggestellt und jetzt aber wirklich noch so Generationen weiter, wenn ich jetzt so 10 Klässler an unserem Gymnasium frage, alle chillen so am Trabi und rauchen da.
Ja. Wir hatten 3 Raucherecken und ich war gerade noch.
3?
Ja, ja, wir waren so eine Raucherschule. Ah. Wir durften auch mit den Lehrern rauchen.
Ich habe
auch
in der,
mit 15 oder so hat mein Sozi-Lehrer, sollten wir sowas besprechen, weil so eine Veranstaltung war. Und er war so für so Räume und ich so,
ja. Ist das legal?
nee, das ist auf jeden Fall nicht legal, aber es war eine gute Zeit.
Oh, also unsere Lehrer haben im Heizungskeller geraucht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit Gas und das, so Shit.
Bei uns gab es auch so einen Mythos und zwar hatten wir so einen Kunstlehrer, Shoutout, ich sag den Namen nicht, aber ich glaube jeder von meiner Schule weiß, wer gemeint ist. Und da gibt es auch sozusagen den Mythos, dass er so ein Zimmer im Keller hatte, wo er immer geraucht hat, weil der ist immer einmal im Unterricht rausgegangen. Und der ist aber nicht rausgegangen aus dem Gebäude, sondern kam dann sozusagen super verraucht wieder hoch. Aber wir haben immer überall geguckt, der war nicht
raus. Also ihr habt den schon getrackt auch einfach.
Ja, na klar, wenn der einmal, das ist, weißt du, so, der geht einmal irgendwie immer so für so 7 Minuten, so lässt er so die Stunde.
Aber ich check's, ich glaube, ich würde es auch machen.
Ich glaube, ich würde es auch machen. Klar,
so als Lehrer von so einer, von so
Idioten.
Ja, da würde ich auch mal zwischen, also Leute, macht euren Scheiß, gebt mir einen Piss und dann let's go.
Habt ihr da eigentlich auch gekifft?
Also es gab, also mein erstes Mal kiffen war vor der Schule. So, das war auch wirklich die Creme de la Creme des asozialen Verhaltens. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie da so ein Typ war da mit so Gras dabei und der hatte so eine Pfeife. Nicht mal so ein Joint gebaut, sondern so eine ekelhafte Pfeife. Mm. Und ich war da so vor der Schule irgendwie so 7 Uhr, oder wann wenn nicht jetzt? Und dann habe ich es auch mal probiert und habe ich auch mal an der Pfeife gezogen da.
Und wie war der Schultag?
Vom Nachterstädter Dorfkraut. Schrecklich. Aber auch irgendwie nicht. Also, so der Anfang war schon schräg. Also wir hatten unsere Frau, wie hieß die Frau? Unsere Biolehrerin, Chemielehrerin, ist ja auch egal. Weil die hat nämlich gar nichts interessiert. Wir lagen uns dann einfach so auf den Tischen und die war schon so, naja, Wetter, macht was ihr wollt. Es ist mir sowas von scheißegal. Ich krieg meine Kohle, ob ihr was macht oder nicht. Und nach dem Motto hat die Frau gelebt und dafür liebe ich sie von ganzem Herzen. Bin auch richtig fett durchgefallen dann in Bio und so. Aber es ist auf jeden Fall so, wir haben uns dann auf den Tischen gelegt und alles war cool. Bis wir zu dem Punkt kamen, wo wir zu unserem Klassenlehrer mussten. Matheunterricht. Und der ist wirklich das ist ein Brett, der Typ. Also der ist wirklich, vor dem hast du Angst und Respekt. Und da muss man sich dann ein bisschen zusammenreißen. Das war traumatisierend. Und danach habe ich eine ganze
so
Weile nicht
lange
gekifft.
Gewirkt?
Ja, also ich war komplett raus. Es ging gar nichts mehr.
Den ganzen Schultag?
Ich war komplett am Arsch. Aber das ist dann auch irgendwann so ein Jahr später zu so einer kann man das erzählen? Meine Mutter hört, dass wir wahrscheinlich zu so einer Routine geworden, dass wir das ab und zu mal gemacht haben. Nee, Abschluss habe ich ja geschafft, jetzt kann man sowas ja mal sagen. Es ist asozial, macht das nicht.
Und war das, also wurdet ihr mal so erwischt? Gab es da so Stress in der Schule oder ging das?
Also ich glaube, das konnten die sich schon denken irgendwann, weil wir schon sehr, sehr hängerig waren. Aber es wurde nie angesprochen. Also es war dann immer so.
Krass.
Also wie gesagt, unsere Biolehrerin hat es gecheckt, da bin ich mir zu 100% sicher. Die Frau ist Biolehrerin. Aber auch die hat es wirklich einfach nicht interessiert.
Und war das dann auch schon die Zeit, in der du so Social-Media-Kram gemacht hast?
Ich glaube, das war so die Anfangszeit, ja. Also klar, doch, wenn das so mit 14 ungefähr, doch, das kommt hin, klar. Da habe ich auf jeden Fall schon meine Musical.ly's gedreht.
Und was hast du da so für Content auf Musical.ly gemacht? Klassischen Lip-Sync?
Ganz klassisch.
Zu welchen Songs?
Boah, zu allen damals trendenden Songs und ich habe Tänze gemacht und so dieses, wenn man noch so auf mal zwei aufnimmt, wenn man so langsam das Handy bewegt und so. Ey, das kannst du auch keinem erzählen und ich wundere mich, dass ich da fertig gemacht wurde. Vollkommen zu Recht, ich check's jetzt.
Was war denn so parallel zu dem Ganzen damals so dein Way to go, was du mal so werden wollen würdest?
Also ich habe eine Zeit lang schwarz gearbeitet im Trockenbau. Krass. Da habe ich eine Zeit lang gedacht, wenn Social Media nichts wird, dann werde ich jetzt einfach das machen. Aber es war Gott sei Dank nicht. Also das war es nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich so, wie heißt das, so, wo man so Leichen aufschneidet und dann so komplett weirder Take.
Gerichtsmedizin?
Ja, genau, so Gerichtsmediziner. Und ich weiß nicht, wo
wollte
das herkam.
Wollte ich aber auch immer werden.
Wie
und,
random
und,
aber.
Und ich glaube, meine Familie dachte, dass ich eine massive psychische Störung habe, weil ich das schon in der Grundschule wollte.
Scheiße.
Ja, das ist crazy.
Und ich habe immer einen erzählt, so, ich möchte Gerichtsmedizin. Ich glaube, immer so, what the fuck?
Das ist auch so dumm. Ich kann halt nicht mal Blut sehen. Es macht nicht mal Sinn. Also so, ich mittlerweile so einen Nadelstich in mich rein oder sowas von irgendwie vom Arzt, also vom Arzt. Ich kippe, ich platze, ich kann das nicht, ich kann kein Blut sehen von anderen. Und ich weiß nicht, wie ich gedacht habe damals, dass ich irgendwann mal in meinem Leben Leichen aufschneiden werde, aber es ist Gott sei Dank ja nicht passiert.
Wie viele Follower hattest du zu der Zeit schon? Also hattest du bei so Musical.ly-Zeit, war das schon irgendwie für dich sozusagen eine erfolgreiche Zeit? Oder hast du es da schon nur aus Spaß gemacht? Wie, also machst du natürlich jetzt auch noch.
Selbstverständlich, ich mache das nicht fürs Geld. ich hatte damals auf Musical.ly, weiß ich, auf jeden Fall einen Account mit so 200.000. Das war Krass. Auf jeden Fall noch Musical.ly. Aber dann habe ich den irgendwann verkauft.
Kannst du einmal so ein Gefühl dafür geben, wie viel war viel bei Musical.ly? Also wie viel hatten Lisa und Lena und, ich meine, gut, die waren
die waren international.
Aber so, das ist ja nicht wie bei TikTok. Bei TikTok hat ja jetzt gerade jeder viel gefühlt. So. Wie war denn das damals?
Also damals schon, glaube ich, trotzdem jetzt nicht eine, also nicht Lisa und Lena krass und auch nicht so Dalia Mia krass, aber so krass genug, um auf so Events eingeladen zu werden und so Meet and Greet Sachen und sowas zu machen, krass. Was auch komplett absurd ist.
Also warst du sozusagen schon richtig aktiv als Influencer,
quasi.
Als du noch zur Schule gegangen
bist?
Nur
ohne Kohle halt. Ja. Also da gab es halt damals, war es ja noch nicht so, dass Brands auf einen zukamen und dann war es halt einfach, also Glückwunsch, du hast jetzt Follower und du hast eine Reichweite, aber dann viel Spaß damit. I guess.
Also hast du es alleine gemacht oder hattest du auch so direkt Friends in der Schule, die dann auch manchmal in so einzelnen Videos dabei waren?
Ja, also eigentlich das meiste habe ich alleine gemacht. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich dann eher so meinen Freundeskreis, meine Online-Freunde in so Berlin und so hatte. Und dass, wenn ich dann immer so auf Events war, dass wir dann quasi zusammen Content produziert haben. Und so ist das irgendwie alles so ein bisschen auch größer geworden, dadurch, dass ich dann andere Startende mit irgendwie Musical.ly oder sowas kennengelernt habe und wir dann da zusammen cringe Sachen halt gemacht haben.
Und war das dann in Teilen auch so ein bisschen eine weirde Zeit, so in der Schule dann schon so ein bisschen diesen TikTok Musical.ly Fame zu haben, so?
Also was haben deine Lehrer zum Beispiel gesagt?
Das war so assi peinlich. Also es gab so, also es ging ja so richtig los in der so 10. Klasse bei mir. Also dass du wirklich, da wurde es ja auch schon zu TikTok umbenannt und dann waren wir alle keine Muser mehr, sondern TikToker irgendwann.
Aber ist TikTok nicht eine andere App oder ist TikTok
das
Musical.ly nur
App,
umbenannt?
Genau.
Krass.
ByteDance hat die irgendwie damals gekauft und hat das dann umbenannt und seitdem sind wir alle TikToker. Und das war das Beste, was hätte passieren können, weil dadurch ist nochmal alles gestiegen. Und da hatte ich dann auch eine Beziehung, die irgendwie in der Öffentlichkeit ausgelebt wurde, ganz spontan. Und das ging in so in der 10. Klasse alles richtig ab. Keine Ahnung, ich habe mein Abi angefangen und dann abgebrochen irgendwann. Aber das war schon weird, teilweise, weil Lehrer einfach das mitbekommen haben und dann so drauf rumgeritten sind.
Mhm.
Aber so auf so fies und unangenehm. Und es war schon so,
ach Mann.
Okay. So, was ist dein Problem? Ich mache halt Lip-Sync-Videos. Du bist ein erwachsener Mann, warum stresst dich das gerade so?
Ja,
mach deinen Unterricht, Mann. Aber es war, also das war noch okay, bis auf die andere Schule, die mir dann irgendwann gesagt hat, also mein, wo ich das Abi gemacht habe, und die meinten halt, yo, entweder du machst Social Media oder du machst halt die Schule hier.
Was?
Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich.
Aber das dürfen die doch gar nicht entscheiden.
Ja, die
also,
war,
was geht
die
dir
war
das
doof.
Denn an?
Die war einfach eine Hexe und die.
Hast du dann kein Abi gemacht?
Nö.
deretwegen?
Nein, also auch, ich hatte auch keinen Bock mehr. Also ich hatte auch keinen Bock mehr. Okay. Das war für mich so eine gute Möglichkeit zu sagen, ja, dann nicht. Und dann bin ich gegangen und dann musste ich erstmal auf eine Berufsschule, weil man muss ja trotzdem, das habe ich komplett vergessen, man hat ja trotzdem Schulpflicht bis 18. Scheiße.
Und was gegen, also was hast du da gemacht?
Ja, da saß ich in der Berufsschule mit so Leuten, mit denen man nicht in der Berufsschule sitzen möchte, weil die halt einfach so, das sind so einfach Leute gewesen, die so ein bisschen durchs System gefallen sind. Oder
aber kann man einfach so zur Berufsschule gehen oder musst du dafür eine Ausbildung machen und dann zur Berufsschule? Wie ist denn das?
Also theoretisch müsste man, glaube ich, eine Ausbildung machen, aber ich wurde dann da einfach in so einen Kurs gesteckt, so einen Metallbearbeitungskurs, keine Ahnung, mit so drei Leuten, die aktiv nie da waren. Also ich war teilweise wirklich der Einzige, der da saß und einfach so Aufgaben für Dumme gelöst hat. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie der größte Idiot. Und dann kam Gott bewahre Corona und Schule zu, alles weg. Ich habe bis heute mein Zeugnis da nicht abgeholt. Die drohen mir so
aber
mit Jugendamt und so.
Du hast noch ein Berufsschulzeugnis, oder wie?
Nee, habe ich nie abgeholt.
Nee, aber du hättest eins sozusagen.
Theoretisch hätte ich ein Halbjahreszeugnis von der Berufsschule.
Ja,
weil danach habe ich einfach mich nie wieder bei denen gemeldet, habe alle Kurse geschwänzt und die haben mehrmals gedroht mit irgendwie Jugendamt und so.
Krass.
Und dann bei meinem 18. Lebensjahr, also nach mir die Sintflut, dann also viel Spaß da auf eurer Schule.
Und hattest du da aber schon trotzdem so ein Backup von Family und Friends und so? Oder war das eine Zeit, in der du dich schon auch einfach scheiße gefühlt hast?
Nö, also es war, also meine Family wusste schon, dass ich keinen Bock darauf habe, aber die waren halt so, du musst es jetzt halt einfach mal fertig machen, ja. So du hast jetzt keine Wahl. Und das hat mich schon genervt, weil ich es dann einfach nicht machen wollte. Aber es war jetzt auch noch nicht eine Zeit, wo Social Media jetzt so krass lief, dass ich hätte sagen können, aber guck mal hier, ich kann ja davon leben, weil konnte ich wirklich nicht. Und das kam dann erst so ein, zwei Jahre später, dass ich da so wirklich Fuß gefasst habe, so im Sinne von, ich kann jetzt meine Miete zahlen dadurch.
Dann hören wir vielleicht mal in einen Song rein, der diese Zeit ganz gut
beschreibt. Uiuiui.
Eure Beats sind schnell, meine Beats sind am Brettern. Der Westen feiert gut, doch der Osten feiert besser.
Der Osten feiert besser, der Osten feiert besser.
Brett.
Shoutout an die Gebrüder Brett, die ihr auch in dieser Staffel OKF hier hört.
In der ersten Staffel.
In der ersten? Ich bin schon wieder krass. Ich war gerade so, lol.
Was ist deine Story zu diesem Track?
Ja, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, das war auch so ein Song, den die älteren Kids immer gehört haben und wo man auch gesagt hat, oh mein Gott, ich brauche das jetzt auch, ich brauche diesen Musikgeschmack. Mittlerweile leider nicht mehr mein Musikgeschmack zu Techno und so, aber damals, als ich dann dazu gehören wollte, da war ich dann schon auch ein Gebrüder Brett-Fan. Also auch falls ihr das jetzt hört, ich finde euch immer noch klasse, aber ich habe das vorgespielt, dass ich ein Fan von euch bin, damals.
Was hört der richtige Lukas von heute?
Also der richtige Lukas hört natürlich immer noch Shawn Mendes. Das habe ich damals nicht schon gemacht, nur halt heimlich. Aber so dieses Handwritten-Album von ihm, Kunst.
Dann lass uns doch maybe nochmal weiterfahren, oder?
Ja, let's go.
Wo geht's hin?
Fahren wir direkt nach Aschersleben, da wo auch Kick und Ernstings Family ihr Zuhause gefunden haben. Und da gab es auch eine Shisha-Bar. Mittlerweile gibt es die nicht mehr, weil die geräumt wurde aus verschiedenen Gründen. Aber ganz fantastisch. Einer der Gründe ist vielleicht, weil Minderjährige dort rauchen und trinken durften. Unter anderem mir. Und da habe ich auch meinen Geburtstag einmal gefeiert. Ganz fantastischer Ort. Wirklich.
Welchen Geburtstag?
Ich glaube, es war der 16. Und ich glaube, das wussten die auch. Und es hat keinen interessiert. Und da hatte ich einen übelsten Absturz auf Beck's Eis und Capital Bra Tabak.
Oh
das
Gott.
War der Wahnsinn.
Oh, kannst du immer noch diese Shisha aber einfach so beschreiben? Wie sah es da aus? Wer hat da abgehangen?
Ja, stell dir vor, es gibt ja also auch in Berlin oder so, du kommst an irgendwelchen Bürogebäuden vorbei, die so komplett leer sind. Und das ist auch eigentlich nur so 30 Quadratmeter. Und du denkst, also sie sehen schon schäbig aus irgendwie und keiner will die anmieten. Die Shisha-Bar hat das halt angemietet. Und das war dann einfach so, naja, hängen wir hier ein paar Vorhänge vor die Wände, stellen da irgendwie zwei Sofas rein und ein paar Glastische und dann nennen wir das Shisha-Bar. Und ungefähr so war das. Also ich muss sagen, für die Zeit fand ich es fesch und keck. Es war schon trotzdem auch ein Schuppen. Aber ein Schuppen, der halt wenigstens uns versorgt hat mit Drinks. Also man möchte ihm jetzt auch nicht böse nachreden. Es war ein toller Ort.
Und so im Vollsuff nach Hause zu kommen, war deine Mom immer sehr nett mit dir diesbezüglich? Oder war das stressig?
Also ich glaube, ich wurde in meinem gesamten Leben zweimal nur von ihr abgeholt. Und ansonsten hieß es halt, also die Züge fahren jede Stunde bis 23 Uhr. Und danach macht ihr halt irgendwie Gedanken. Und ich kann euch wirklich bei bestem Willen nicht mehr sagen, wie ich nach meinem Geburtstag nach Hause gekommen bin. Ich weiß
immer
nur,
irgendwie Eltern von anderen.
Ja, irgendwas.
Meine Mom ist auch nie gefahren. Und da muss man immer so, habt ihr noch einen Platz voll?
Ja, das Ding ist, ich habe wirklich gar keinen Plan mehr, ob ich da mit der Simson selber gefahren bin noch. Ich weiß es alles nicht. Hatte übrigens nie eine Simson. Das muss ich auch mal ganz kurz. Da bin ich sehr traurig bis heute drüber.
Kannst du ja noch.
Eigentlich muss ich mir den Traum schon mal noch erfüllen.
Ja.
Ist schon ein bisschen traurig.
Ich bin einmal so, das war glaube ich mein schlimmster Suff-Moment zu Hause. Ich war feiern, bin pennen gegangen. aber schon mit einem beschissenen Gefühl. Und dann bin ich so hochgerannt, mein Zimmer war so unten in einem anderen Stockwerk. Und ich habe es wirklich fast bis zum Bad geschafft und dann an diese Badtür von außen gekotzt.
Dann
bin ich so in die Küche gegangen und meine Eltern haben gerade irgendwie gegessen und ich habe so beschämt nach einem Eimer und einem Lappen gefragt. Und dann habe ich es weggemacht und ich glaube, sie haben es nur so halb mitbekommen. Und dann bin ich wieder schlafen gegangen und habe nie wieder darüber gesprochen.
Hä, aber das muss ja ein okayes Level gewesen sein, dass du es dann noch geschafft hast, das wegzumachen.
Ja, und vor allem es auch zu vertuschen. Ne?
Aha. Ja, ja.
Das ist stabil.
Respekt an der Stelle. Ich habe einmal, da war Altschülertreffen, das ist bei uns jedes Mal am 28.12. jedes Jahr. Das war das erste Mal, dass ich so eine Nacht durchgemacht habe mit Saufen. Und es war irgendwie um 10 Uhr morgens und ich kam zu Fuß, bin halt durch den ganzen Ort gelaufen, richtig würdelos, total betrunken, morgens um 10. Und wir haben gerade unseren Hund bekommen und meine Mom wollte mit dem rausgehen und die kam die Treppe runter und ich bin halt total betrunken ins Haus rein und kam halt gerade erst nach Hause. Und ich konnte irgendwie, ich war so betrunken, dass ich nicht mehr richtig gucken konnte.
Scheiße.
Und ich dachte, dass irgendwie, weiß, warum auch immer, dass meine Mom so einen Harry Potter-Umhang umhat. Und dann, sie hat aber einfach nur ihren Mantel um. Und dann habe ich meine Mutter einfach gefragt, warum sie einen Umhang umhat. Und meine Mutter habe ich gesagt, guck mal, so gehst sofort nach oben.
Scheiße.
Und gehst schlafen. Ich war so, fuck, das war so würdelos, weil am nächsten Tag auch Familienkaffee trinken bei uns war und ich, als ich unten am Tisch saß, war ich immer noch betrunken.
Oh, was ist das für eine gottlose Drogenfolge heute, ey, scheiße.
Ja,
macht's
hier,
nicht, Leute.
Disclaimer,
ja, gar nichts davon.
Passt auf euch auf, seid nicht so dumm wie wir und übertreibt's vor allem nicht und passt auch auf die Leute um euch rum auf.
Und ich glaube, wir haben trotzdem noch einen Song für genau diese Zeit.
Passt auch sehr gut.
Oh.
Ohne mein Team, wie ohne. Ohne mein Team, Hamburg, Berlin, West-Wien, wie ohne. Ohne mein Team, nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang,
doch 13 Uhr ist schon okay.
Jeden Tag eine Party.
Geil.
Ah, herrlich, passt super zu,
so
dem, zu den Talks von davor.
Ich find's immer wieder geil, wie so Großstadt-Rap-Songs in irgendwelchen Käffern gefeiert werden. So.
Und wir dachten auch alle, wir sind so von der Straße, wir sind so aus dem Block.
Jeden Tag eine Party.
So, oh, aber wow, das hat gerade schon wieder ganz viel mehr geweckt.
Ja, was hat das in dir geweckt? Was ist das für ein Song?
Das ist genau diese Musik lief halt so in dieser Shisha-Bar und das war so gerade die Zeit, wo man ja so als Junge musst du ja auch cool sein. Und wenn du cool sein willst, hörst du Rap. Und wenn, das war zu der Zeit halt genau sowas, so Raf Camora, Capital Bra, UFO, da war ich halt einfach gar nicht mein Musikgeschmack. Höre ich auch heute wirklich nicht mehr, also alles, ne? Aber damals war das dann halt,
same.
Da musste ich meine Identität faken. Also da musste man ein Stück weit einfach, um auch cool zu sein. Da hört man halt Rap über die JBL-Box. Noch nie hat jemand das JBL-Box genannt, wahrscheinlich. Das ist schon wieder richtig kartoffelig.
Warum bist du eigentlich nach Berlin gezogen? Also war das auch wegen der Influencer-Karriere, um die nach vorne zu peitschen oder wieso war das?
Auch. Es war tatsächlich so, ich bin ja von Nachterstedt erst nach Köln gezogen. Da habe ich nämlich so eine Serie gedreht für RTL 2. Wirklich ganz katastrophaler Trash.
Welche?
Krass Schule, sagt euch das was?
Ah, na
nein.
Klar.
Ja, also wirklich ganz schlimmer Trash. Und das war dann irgendwann vorbei. Und dann habe ich halt gedacht, keine Ahnung, ich bin halt nur nach Köln gezogen dafür. Will ich jetzt in Köln bleiben? Und dann habe ich mich halt irgendwie für Berlin entschieden, weil auch mein Management hier in Berlin sitzt. Und irgendwie, das hat für mich alles Sinn gemacht. Ich hatte meine Freunde hier in Berlin. Und dann habe ich gedacht, Berlin ist es irgendwie. Und jetzt hänge ich hier fest und ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben.
Wie war das so, aus Nachterstedt wegzugehen? Hast du da auch nochmal mehr gecheckt, dass du sowas wie eine Ostidentität hast?
Ja, weil ich hatte ja ein komplett anderes Gedankengut, was teilweise auch nicht gut war. Also muss ich auch sagen, ich bin jetzt sehr persönlich weiterentwickelt, weil das, was ich da auf diesem Dorf mitbekommen habe, ist bei weitem nicht das, was ich mittlerweile lebe und wie ich lebe. So, es war schon sehr konservativ und das ist ja so, wenn man das sein ganzes Leben eingetrichtert bekommt, dass man schon erstmal nach Berlin kommt und sich denkt, what the fuck? Aber das, also ich würde sagen, dass ich, was war die Frage?
Ob du sowas wie eine Ostidentität hast, wenn du dann eben auch mit so Wessis oder Großstädtern abgehangen hast?
Ich glaube schon, dass ich so ein bisschen, also mittlerweile bestimmt immer noch einfach so abgebrühter und so ein bisschen, weiß ich nicht. So, ich habe das Gefühl, Wessis sind trotzdem immer noch so ein bisschen Wessis.
Die Wessis!
Schon immer trotzdem noch so ein bisschen mehr. Wisst ihr, ich kann es nicht in Worte ausdrücken, aber sehr.
Genau. Ich sage immer prätentiös. Was für ein Wort, aber dass man so, keine Ahnung, es geht
nicht
ein bisschen
so, nicht
mehr
so drauf
um.
Da.
Nee, ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, dass es, natürlich kann man das nicht pauschalisieren, aber manchen Menschen aus Westdeutschland mehr so um das Äußere geht, aber nicht um das Eigentliche. Also mehr, wie man gesehen wird und nicht, aber eigentlich, wie man, nicht wie man ist, sondern wie irgendwelche Sachen, das ist super schwer zu erklären gerade.
Das ist eine steile These auch, aber fühle, was du meinst auf jeden Fall.
Nee, ich habe ja gesagt, nicht allen, ne? Ja, aber ich nehme das, diese Art zu sein, öfter dort wahr.
Was war so der Moment, an dem du gecheckt hast, dass der ganze Influencer-Kram doch schon ziemlich gut funktioniert?
Boah, ich kann das gar nicht so auf einen Moment festnageln, weil das so schleichend kam. Also es war am Anfang schon so, dass ich, wie gesagt, fast gar nichts verdient habe, beziehungsweise wenn, dann war es mal so eine Kooperationsanfrage für, keine Ahnung, hier hast du zwei Pullover und 50 Euro, mach mal bitte 3 Stories und 54 Feedposts dafür. Und das war auch schon mit so 100.000 Followern, wo ich auch dachte, so, okay, dann mache ich das, weil ich wollte schon irgendwie gratis Stuff haben. Und dann kam das so schleichend, dass die Angebote irgendwie immer höher wurden. Und ich weiß nicht, wie sich das passiert und wie sich da der Marktwert entwickelt, aber es ist anscheinend einfach irgendwie passiert. Und dann mit der Zeit wurden die Angebote irgendwie immer höher. Und dann war ich irgendwann so gegen 2021 irgendwie an so einem Peak, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ja geil, also es funktioniert ja und man könnte davon seine Miete zahlen und sogar die Steuern und dann habe ich das gemacht.
Wie ist es denn für dich jetzt so als Influencer zurückzukommen nach Nachterstedt?
Da gibt es jetzt auch keine bescheidene Antwort drauf, weil man fühlt sich schon wie eine geile Sau. Ich muss es sagen, wie es ist. Also es ist schon irgendwie ein bisschen geil zu wissen, dass man irgendwie, weil man weiß, dass die es alle wissen. Und auch so Leute, mit denen man eigentlich nicht so cool ist oder die Leute, die einen damals ausgelacht haben dafür, dass sie jetzt, so, ich weiß genau, die gucken die Storys manchmal, das ist schon ein bisschen cool. Die aber da zu treffen, aber nicht. Weil das ist ja dann irgendwie wieder so, oh, so ihr seid ja halt wirklich noch da. So.
Also es ist für dich eher so das Gefühl, ah, ihr wart früher fiese Menschen sozusagen und ich hab's rausgeschafft in Anführungszeichen und das ist so das Geile.
Ja, ein bisschen so diese Payback irgendwie, weil es schon cool, dass sie alle gesagt haben, so wird doch eh nichts und ist doch peinlich und jetzt ist es so, jetzt zahlt's halt irgendwie meine Miete, es ist schon irgendwie gar nicht mehr so peinlich. Also schon, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Arschloch, aber ich finde das gut.
Sind so einige deiner Friends in Nachterstedt geblieben oder eher wenige?
Ich glaube, die meisten sogar.
Ah, krass, okay.
Also ich weiß, wir waren ein Silvester mal, das war auch total verrückt, das war ein kompletter Fiebertraum. Ein Silvester habe ich mal wieder in Nachterstedt verbracht, weil ich mir dachte, warum eigentlich auch mal nicht? Man kann es ja mal machen. Voll. Und dann stehen da vor unserem Haus, also unser Haus ist quasi mit so Hintergarten und da ist so ein Garagentor und da hinten ist das Feld, ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren da plötzlich Leute, die habe ich seit Jahren nicht gesehen und die sind da aufgetaucht und standen da vor meinem Garten, nee, vom Garten meiner Eltern und ich war also so aus so verschiedenen Etappen meines Lebens alle Leute auf einen Haufen gesehen. Das macht gar keinen Sinn, auch diese Konstellation, zumindest von meinem Gehirn damals, weil die alle nichts miteinander zu tun hatten. Also mittlerweile wahrscheinlich schon, aber es hat mich hochgradig schockiert, die alle zu sehen. Also positiv und negativ. Also.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns.
Das war sehr schön.
Geil, dass du da warst, ey.
Dankeschön, dass du hier warst.
Ich fand's total toll, danke, dass ich hier sein durfte.
Und an dieser Stelle gibt es noch das obligatorische Podcast-Shoutout. Diese Woche an Miguel Rubitzki und Caroline Worps vom Podcast Too Many Tabs. Die beiden graben sich wöchentlich durch die weirdesten Rabbit Holes des Internets. Was haben Schlagerstars mit Wrestlern zu tun? Und was steckt eigentlich hinter dem Spezi-Krieg? Und wie renkt man verspannte Haustiere wieder ein? Too Many Tabs hört ihr, genau wie uns, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir hören uns ja nächste Woche wieder mit dem dunklen Parabelritter. Mit dem quatschen wir unter anderem über Burgfeste in Sachsen-Anhalt und wie er dort mal mit 2 Flaschen Met in Tuss randalierende Faschos deeskaliert hat. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB und dem MDR in Zusammenarbeit mit der dpa.
Die Moderation kommt von uns, Lilly Blauzun und Jakob Springfeld. Redaktion Julia Herzka. Sounddesign Kevin Kastens. Audioproduktion Sebastian Dressel. Projektleitung Daniel Hirsch.
Kameraoperator David Bader. Videoproduktion Maximilian Specht. Redaktion Social Lena Klitzner, Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Distribution MDR Richard Kleitzmann. Executive Producer Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.
Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.